Herzlich willkommen zu Matthias Schad trifft. Begegnungen mit interessanten Persönlichkeiten der Verbandsgemeinde Rülsheim mit dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rülsheim. Begegnungen mit Menschen, die hier leben oder arbeiten oder sich besonders engagieren. Und ab heute ist dieser Podcast ein offizielles Angebot der Verbandsgemeinde Rülsheim. Also kein Wahlkampf, keine Partei steckt dahinter, sondern ihre Verbandsgemeindeverwaltung. Und deshalb treffe ich nun auch Menschen, mit denen ich zusammenarbeite oder deren Chef ich gar bin. Und das jeweils an besonderen Orten, die kaum zu hören sind, aber stets präsent und thematisch passend. Heute sind wir in Rülsheim in der Kuhader Straße, wo früher der Bauhof der Gemeinde, noch früher die Werke und die Firma Schlatter untergebracht waren. Da befindet sich heute das Tagesbegegnungszentrum St. Elisabeth der Sozialstation Rülsheim-Bellheim-Juckrim e.V. Und hier treffe ich Gabi Xander-Degger und Sarah Geppert. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Was gab es denn heute hier zum Mittagessen?
Eigentlich beginnst du ja immer deine Podcasts oder begannst du in der Vergangenheit mit wir stoßen heute an mit und heute beginnen wir deinen Podcast ein wenig anders. Heute darfst du raten, was es bei uns zu essen gab.
Wow. Sieht man doch noch irgendwas?
Auf der Tafel siehst du heute nichts. Wir haben im Hintergrund Tafel, wo immer unser Tagesmenü draufsteht.
Auf der Tafel sehe ich nichts. Hätte ja gewusst, dass ich mit dem Thema anfange. Das ist der Knaller, oder?
Nein, wusste ich nicht, aber ich habe gedacht, du kennst mich ja und ich bin bekannt dafür, dass ich ganz gut darum reiß.
Sarah ist das jetzt übrigens für die Zuhörer.
Ja, genau. Ja,
Sarah spricht.
Ja, und deswegen, da Essen im Alter was ganz Besonderes ist und gemeinsame Mahlzeiten hohe soziale Bedeutung haben und sie dem Tag Struktur geben. Mahlzeiten stehen für Genuss, sie stehen für Freude und sie stehen für Gemeinschaft. Und wir freuen uns heute ganz arg, dass du mit uns Gemeinschaft pflegst. Und deswegen haben wir gedacht, da du hier in der Tagespflege zu Besuch bist, müssen wir dir ja auch so ein bisschen vermitteln, was bei uns passiert.
So ist es. Das wollen ja auch unsere Zuhörer
richtig
erfahren.
Richtig.
Also durch den Korb vor der, ne?
Ja, und bei uns beginnt der Tag eigentlich natürlich mit einem gemeinsamen Frühstück und danach mit einer Aktivierungseinheit. Und diese Aktivierungseinheit habe ich heute mit dir vor.
Okay. Was muss ich schälen?
Also im Moment musst du noch gar nichts schälen, aber mich interessieren so bestimmte Dinge von dir, von früher, wie das bei euch daheim war, wer bei euch daheim gekocht hat, ob das die Mutter war oder der Vater.
Ganz einfach, immer die Mutter, 100%.
Und du?
Ach gut, das wäre jetzt halt später kommen im Verlauf des Tages. Ich back lieber, wie ich, dass ich koche tät.
Und würdest du sagen, dass du kochen kannst?
Ah jo, so ein bisschen was halt, aber jetzt nicht wirklich. Also wenn es komplizierter wird, dann steige ich aus.
Okay, und so bestimmte Begriffe vom Kochen, sind die dann gängig? Oder wie zum Beispiel, also ich gebe da natürlich was vor, weil bei Gedächtnistraining gibt man auch ein bisschen was vor, ne? Weißt du, was blind backe heißt? Heißt blind backe, wenn beim Backe die Brille vom Dampf beschlagen ist? Ist das dann blindes Backe? Oder ist blindes Backe das Vorbacke von einem Kuchendeck? Meistens sind die Hülsenfrüchte dann mit drauf.
Kann ich jemanden anrufen? Nee, letzteres ist blindes Backe. Wusste ich jetzt zufällig, weil das sind dann die Sachen in Rezepte. Wenn ich lese blindes Backe, dann denke ich, ah, oh, scheiße, ist zu viel Arbeit. Nee, das lasse ich weg. Ja, gehe ich lieber zum nächsten Rezept. Ich bin der König der Rührkuchen, weil man da alles summeriert.
Okay.
Und ich finde so KitchenAid, ne, ihr habt auch eine Kartgeschichte
gelegt.
Ja,
ne,
ganz genau.
Die riert und riert und riert und da kannst du dann alles so. Ich finde es aber, ich wollte ganz am Schluss halt mit euch über die Frage der Entspannung reden. Ich finde es sehr entspannend, Kuchen zu backen. Ja, sieht man ja auch, wenn man die Bilder von mir sieht. Ja, gut. Okay, jo, wir sind mit in der Aktivierung, Sarah. Ich will das Ruder gar nicht rumreißen. Du darfst.
Dann weißt du, was eine Flottilotte ist?
Ja, das weiß ich tatsächlich auch. Ja, Durchfall.
Ja?
Ne?
Nee, Spaß. Du, das wäre sogar die Erstlösungsfrucht oder die Antwort. dass jemand Durchfall hat oder dass es ein Gerät ist, wo man zum Beispiel Gemüse, also Suppe mit passieren kann.
Ja, man hat ja heute in so modernen Haushalten, hat man ja keine Flodilotte mehr, ne? Aber und da hat man einen Mixstab oder einen, wie heißt das,
Thermomix.
Standmixer oder gar einen Thermomix,
richtig,
eine Achtung, gell?
Achtung, genau.
Ja, nee, tatsächlich, ja, Flodilotte ist mein Begriff, ja.
Sehr
gab's
gut.
Bei meiner Oma noch, ja.
Also da du ja vorhin gesagt hast, du backst lieber und koche ist nicht so ganz deins, aber ich denke, das kriege ich mir jetzt bei zusammen hin, wenn ich dir jetzt einfach so ein paar Produkte zeige, die ich halt benutzt habe zum Kochen, weil wie gesagt, halt habe ja ich gekocht.
Also es hat Soup-Gever offensichtlich.
Es hat Soup-Gever, genau.
Suppe Greens, ne, und Krummbeere, wie ich jetzt auf dem Tisch, also Sellerie, Lauch, was sind das, Pastinake oder was?
Gelbe.
Petersilie. Gewürz. Genau. Ne? Also du hast richtig gehört, richtig erkannt. Es gab Suppe, es gab eine dicke Grumbeersuppe mit Speck drin. Danach gab es Schupfnudeln mit Sauerkraut und Speck.
Wahnsinn.
Und zum Nachtisch gab es Mousse au Chocolat mit gezuckerter Erdbeere.
Ohne Speck.
Ohne Speck.
Ich wollte, Wahnsinn, ne? Liebe Zuhörer, diesen Podcast hört man ja gerne mal zum Mittagessen oder beim Kochen. Toll, was so heute gekocht worden ist. Ich hätte jetzt die Sarah gefragt, ich habe sie ja gefragt vorher, du hast mich ganz rausgebracht, jetzt merkst du
das,
super.
Das macht nichts.
Klasse gemacht. Du hast mich, ich wollte dich fragen, was es zum Essen gab und erzähle, dass es bei uns daheim halt zum Leidwesen meiner Frau Quillmänner und weiße Käse gegeben hat. Und das wollte ich deshalb erzählen, weil du neulich mal berichtet hast, dass die Leute, die da herkommen, das Essen von früher, das ganz einfache Essen von früher, gar nicht so gern essen. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was erzählen.
Ja, also es ist ganz interessant zu beobachten, genauso wie du sagst, dieses weiße Käse und Quellkrumbeere, das essen die Leute natürlich auch gern, aber wir machen dahin dann Leberwurst dazu. Mhm. Ja. Oder wenn man Königsberger Klopse machen und so Sachen, das finden die alle ganz toll. Aber wie ich erzählt habe, heute gab es Schupfnudeln und Sauerkraut. Die erste am Tisch hat dann so gesagt, Schupfnudeln und Sauerkraut. Und ich habe hier noch was in Pädokarte dazu, weil mir daheim essen Remouladesauce zu den Schupfnudeln mit dem Sauerkraut. Also habe ich in Schälcher Remouladesauce neu gemacht. Die erste haben so ein bisschen die Nase gerümpft, aber sie waren dann alle bereit zum Probieren. Und siehe da, sie haben wirklich alle mit Remouladesauce gegessen.
Jetzt muss man aber vielleicht kurz dazu sagen, es wird ja doch noch was anderes gemacht wie Gäse, ne?
Ja.
Aber du hast schon gesagt, ne? Essen hat eine große Bedeutung.
Richtig.
Und die Sarah Gebhardt, die, die mich so schön aus der Fasson gebracht hat gerade, ist die Pflegedienstleitung der Tagespflege. Was du sonst noch machst, da kommen wir mal gleich dazu. Mir gegenüber sitzt die Geschäftsführerin der Sozialstation, die Gabi Xander-Decker. Liebe Gabi, diese Tagespflege hier. Das ist das neueste Angebot, das jüngste Kind der Sozialstation. Was unterscheidet jetzt dieses Angebot von unserem Tagestreff, den es ja jahrelang dahin gegeben hat und den ihr mit großem Erfolg Angebote habt?
Der Tagestreff, das war sozusagen ein niedrigschwelliges Angebot, ne? Dieser moderne Begriff niedrigschwellig. Das heißt, die Leute sind zu uns gekommen, die konnten über verschiedene Gelder aus der Pflegeversicherung, das war die Verhinderungspflegegelder und der Entlastungsbetrag, konnten die ein paar Stunden zu uns kommen in der Woche. Wenn die Gelder aufgebraucht waren, war es immer so, dass sie gesagt haben, ja, jetzt müssen wir irgendwo hin, eine Tagespflege. Sind sie entweder noch Hatzebühel, noch Bellem, es gibt ja umliegend ganz viel Tagespflege und haben dann immer wieder einfach gefragt, ja, warum machen ihr keine Tagespflege? Für uns war lange Zeit nicht klar, wo der Weg hingeht, ob man tatsächlich eine Tagespflege machen sollen. Vor alle Dinge waren wir ja auch so ein bisschen festgeknippelt, weil wir ja die Fördergelder für unseren Tagestreff eigentlich gekriegt haben, damals von der Süddeutschen Klasse-Lotterie. Ja, und als dann Corona kam, musste man schlagartig unseren Tagestreff schließen. Und haben uns dann überlegt, wie können wir das wieder aufrechterhalten, vor allen Dingen unter den hohen Auflagen, was die Hygienemaßnahmen betrifft. Und dann ja, haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, eigentlich sollte man vielleicht wirklich jetzt umschwenken, eine Tagespflege draus machen, was den Leuten auch entgegenkommt, weil sie einfach öfters kommen können. Ja.
Wer arbeitet denn hier, außer der Pflegedienstleitung, also der Chefin für diese Einrichtung?
Aha.
Wen haben wir da noch im Einsatz?
Ja, es gibt noch eine stellvertretende Pflegedienstleitung, das ist die Gabi Lautenbach. Dann gibt es noch drei Pflegefachkräfte, die über Teilzeit, also in Teilzeit hier arbeiten. Es gibt Pflegehilfskräfte und es gibt die Hauswirtschaftskraft, die Köchin, die Sabine, die uns jeden Tag beglückt mit frisch gekochtem Essen. Und Sarah, haben wir noch jemanden? Nee.
Die Sandra hilft noch aus.
Freitags, genau. Freitags, und die Sabine immer frei. Dann kommt die Sandra.
Richtig.
Und übernimmt die Küche.
Genau, und dann haben wir noch eine Kollegin dabei, die uns einfach so ein bisschen in der Sauberkeit unterstützt, die morgens kommt, bevor die Tiere aufgehen und einfach raussaucht, rauswischt. Ne?
Wie ist mit Ehrenamtlichen? Das war ja früher im Tagestreff.
Im Tagestreff, ganz genau. Ja, hatte man eigentlich, das war getragen damals von der Marion Hammer. Ne? Die Marion Hammer hat so die Fäde in der Hand gehabt bei dem Niedrigschwellige, beim Tagestreffangebot. Und das war eigentlich nur unterstützt von Ehrenamtlichen, ja. Es waren hauptsächlich ehrenamtliche Kräfte, die da mitgearbeitet haben. Und die Marion. Jetzt ist es so, dass die Ehrenamtliche im Laufe der Zeit, also durch die Corona-Zeit, eigentlich alle sich verabschiedet haben, sind die Jahre gekommen. Und es gibt noch eine Interessentin, die wir versuchen wollen, wieder zu akquirieren. Im Moment allerdings ist die noch nicht einsatzfähig. Also arbeiten wir komplett ohne Ehrenamtliche. Ja. Aber wir wären gerne bereit, vielleicht, wenn es jemand hört, noch ein paar Ehrenamtliche dazuzunehmen.
Sehr gern.
Genau, wir kommen ja noch zum Thema, ne? Wie kriegt man Personal und so. Aber
Personal,
der erste
ja.
Aufruf haben wir schon draußen.
Ja.
Gucken wir mal auf die Besucher von dieser Tagespflege, auf unsere Gäste. Mhm. Die Leute, die also daherkommen, die heute diese dicke Grumbeersuppe, Gemüsesuppe gegessen haben. Mhm. Was würdet ihr Angehörige oder der Pflegebedürftige selbst empfehle, wann ist die Einrichtung für Sie passend? Wann ist es eine Bereicherung für Sie?
Also es ist in jedem Fall so, dass es als ein sehr großes Entlastungsangebot ist. Es betrifft junge Familien, die berufstätig sind, die das sehr gerne nutzen, das Angebot. Es gibt Ehefrauen, die einfach mal eine Entlastung, Durchschnaufer brauchen, mal einen Tag vielleicht einen Shopping-Tag einlegen wollen oder zum Friseur wollen oder Arzttermine hin, die ihr Partner dann hierher bringen. Wen betrifft es noch?
Es betrifft auch die Alleideheim wohnen, weil das haben wir auch ganz viel.
Ja,
wir haben ganz viele
genau.
Senioren, die Alleideheim sind und die dann zu uns kommen, einfach um in Gemeinschaft zu sein, ja, die eigentlich auch noch recht rüstig sind, aber
ja.
wo wir wieder bei dem Thema Essen sind, die dann sagen, daheim mache ich mir kein Rollbrote und Knete. Aber da kriegen sie das und da sind sie gleich mit anderen zusammen, haben Anspruch, erzählen von früher, von heute, von dem, was kommt, von dem, was war. Ja, eigentlich ist es so ein Querbeet. Es ist eigentlich für
Kinder,
jeden was.
Ne? Kinder sind es auch, die ihr Mütter bringen
ja.
oder ihr Väter bringen. Einfach mal, damit sie ein bisschen in Gesellschaft sind, damit sie den Tag in Gesellschaft verbringen
genau.
können. Die kommen gerne.
Wie lief es dann mit der Anmeldung? Gibt es einen Erstkontakt? Gibt es einen Besuch daheim? Oder wie lief das ab?
Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, dass Angehörige sich aufgrund von Inserat bei uns melden. Oder dass die Schwester, der Helm, der Leid, einen Schnuppergutschein geben. Jetzt bist du ja noch nicht in dem Alter, dann steht ich da jetzt auch in der Angebote.
Aber ich habe versprochen, dass ich demnächst mal vorbeikomme, weil jo etliche Lämmerscher da sind, ne, die ich gut kenne und schon oft besucht habe, zu Geburtstagen. Und ich würde dann auch immer gerne mit denen Krumbeersuppe essen. Da habe ich dich aber unterbrochen. Also Schnuppergutschein
gibt es genau.
Pflegekräft.
Richtig, und dann melden die Angehörige sich bei uns, weil sie dann zwei, drei Wochen dazu haben. Und dann ist der Kontakt eigentlich, der Erstkontakt, komplett telefonisch. Ich informiere die dann, wie die Abläufe sind, wie die Kosten sich zusammensetzen, aus welchen Budgets man das bezahlen kann. Und dann vereinbaren wir eigentlich schon den Schnuppertermin. Ganz unbedarft kommen die Tagesgäste hierher, werden von ihrer Angehörigen hergebracht und bleiben dann den Tag bei uns.
Grundsätzlich gibt es einen Fahrdienst?
Grundsätzlich gibt es einen Fahrdienst. Ne? Wobei beim Schnupperdach bieten wir den Fahrdienst noch nicht an, weil das einfach für die Tagesgäste oder für die Schnuppergäste so was Außergewöhnliches ist. Und da ist es dann schon ein besseres Gefühl für die Senioren, wenn sie von der Angehörigen gebraucht werden.
Sind noch Plätze frei aktuell?
Ja, sind aktuell noch vereinzelte Plätze frei. Wir sind so teilweise zwischen 60% und 70% ausgelastet. Wobei wir auch gesagt haben, aufgrund von der Corona-Pandemie gehen wir nicht an die 100%, sondern gehen nur an die 80%, einfach um noch so ein bisschen einen Puffer zu haben und noch ein bisschen Sicherheit zu haben, weil die Hygiene doch schon ein ordentlicher Aufwand, den wir betreiben müssen.
Gehen wir mal aufs Geld, Gabi. Das kostet ja auch Geld. Sarah hat es gerade gesagt, ne? Man muss auch ein bisschen aufs Budget achten. Wie wird sowas bezahlt oder abgerechnet für die Leute, die da herkommen?
Also es gibt ja das Pflegegeld und es gibt die Pflegesachleistung. Das Pflegegeld ist das, was die Leute eigentlich dann kriegen, wenn sie überwiegend die Pflege selbst zu Hause machen oder die Betreuung selbst zu Hause machen. Und dann gibt es zusätzlich zum Pflegegeld noch einmal den gleichen Anteil für die Tagespflege. Das heißt, je nach Pflegegrad, Pflegegrad 2, sind es 360 Euro, glaube ich, Pflegegeld. Und im Pflegesachleistungsbetrag, Sarah, sind
es bei Pflegesachleistungsbetrag, gehen wir mal bei Pflegegrad 3 aus, sind wir über 600 Euro. Und dann können die Tagesgäste sich schon gut finanzieren. Weil die Pflegekasse zahlt das Pflegesatz, ihren Fahrdienst, wenn sie den nutzen. Ja? Aber on top kommen noch die Investitionskosten, die Unterkunft und die Verpflegung. Und die Unterkunft, die Investitionskosten und die Verpflegung sind eigentlich die Sätze, die vom Angehörigen oder vom Pflegebedürftigen selbst zu tragen sind. Aber gibt es einen Topf, der Entlastungsbetrag, das sind 125 Euro, den man bei der Kasse beantragen kann und dort dafür benutzen kann. Und gehen wir mal davor aus, ein Pflegebedürftiger kommt nur einmal in der Woche. Ja? Und je nachdem, wie viel wäre ich da mal im Monat hin, sind es zwischen 4 und 5 Besuche im Monat. Sprich, wenn man den Strich drunter ziehen und den Entlastungsbetrag benutzt hin, haben die Tagesgäste pro Besuch 10 Euro Eigenanteil. Der Rest wird komplett von der Kasse bezahlt.
Und darüber informieren ihr natürlich gern, ne, im Detail, wenn das jetzt zu schnell war und nur Bahnhof verstanden hat, mir geht es also mal auch so, ne, weil die rechtlichen Regelungen sind so kompliziert, dass man da erstmal durchsteigen muss und die Begrifflichkeiten auch ein bisschen fremd für
jemanden. Sarah hat das also ganz ausgetüftelt und macht eigentlich die Berechnungen für die Leute ganz individuell, ne, genau, sodass sie wissen, wie viel.
Zwischen quasi wie ein Angebot.
Ja, auf jeden wissen, Fall ein Angebot.
Dann. Was sie dann zu zahlen
haben. Und das kriegen sie auch immer, wenn sie zum Schnupperdach kommen, kriegen sie am Ende vom Dach immer gleich ihr Angebot mit. Das, wenn die heimgehen und besprechen sich und die Senioren sagen, du, es hat mir richtig gut gefallen, dann ist ja schon die nächste Frage, was kostet's denn? Mhm. Und so können die daheim gleich in aller Ruhe durchsprechen, wie oft können wir es uns leisten, wie oft gefällt uns das, wie machen wir das, ja.
Und der Raum ist toll oder die Räume sind toll. Wenn man reinkommt, gibt es so Kaminzimmer mit bunten Sessel. Da steht auch eine kleine Musikanlage und das sind Aktivierungsgegenstände. Ne? Da wird bestimmt im Kreis als gesessen und mit einer Übungen gemacht oder halt diese Aktivierungsangebote gemacht. Dann geht es in den großen Essenssaal. Wir sitzen hier an einer Tafel mit 4 großen Tischen, bunte Stühle, alle sehr farbig kalte Kronleuchter, die von der Decke runterkommen. Man sieht es vielleicht auch auf den Bildern, die wir zu dem Podcast veröffentlichen. Und offen zur Küche, das heißt, wenn die Sabine da kocht, im Normalfall, dann riecht man es halt. Ne?
Richtig.
Tun die Leute mit Schnipple, also sind die da mit beteiligt?
Im Moment durch Corona nicht.
Aber das wäre auch etwas, was man normal machen würde. Ne?
Ja.
Aber man riecht es halt. Ne? Es ist ganz anders da, wie wenn nur Essen auf Rädern heimkommt. Ne? Es ist man echt dabei beim Entstehen. Und das ist auch was Tolles. Ne? Das gibt schon
das
ein
war
gutes
ja auch
Gefühl.
So ausgelegt vom Konzept her, dass man gesagt hat, denn die Küche ist eigentlich so das Herzstück ne? von unserem Tagungsraum.
Und dann geht es weiter noch in die inneren Bereiche. Da gibt es einen Ruheraum. Und Toilette und Nebenräume dann noch, sodass dann auch, wenn man den ganzen Tag durch ist, sicher die Möglichkeit ist, ein bisschen die Äsche mal zuzumachen.
Richtig.
Ja, ich habe es vorher gesagt, das neueste Angebot, das jüngste Kind der Sozialstation, wenn wir die Familie der Angebote beschreiben, dann beginnt ja alles bei der normalen ambulanten Pflege.
Ja.
Gabi, was gehört denn noch alles dazu in die Familie der Sozialstation Rülsheim, Bellheim, Jokrim?
Ja, also unser Kerngeschäft ist eigentlich die pflegerische Angebote. Das ist die Grundpflege, das ist Masche, Creme, Körperpflege machen, anziehe, mobilisiere, gehört dazu, jemand aus dem Bett hole, auf den Stuhl setze oder wieder ins Bett rein, mit dem Lifter raushole, Treppe hoch, Treppe runter, was die alten Häuser halt so brauchen oder was man in den alten Häusern so braucht. Dann geht es weiter über medizinische Behandlungspflege. Verstehen wir drunter zum Beispiel, das meiste sind Insulinspritze, Blutzuckermesse morgens, Medikamente richten, Kompressionsstrümpfe anziehen, Kompressionsverbände beilegen, Dann natürlich unser Wundmanagement, was wir in den letzten Jahren ja so ordentlich ausgebaut haben. Wir haben zwei Wundmanagerinnen, die sich darauf spezialisiert haben.
Die versorgen dann offene Wunde
und chronische Wunde vorwiegend, so offene Bäh halt, ne? Dann gibt es schwere Operationswunde. Mhm. Wenn die Menschen früh aus dem Krankenhaus, was ja heute üblich ist, aus dem Krankenhaus entlassen werden, kommen sie oft mit großen Wunden nach Hause, was die zwei dann vorwiegend machen. Die therapieren das Ganze die versorgen das und übergeben es dann in unsere Einsatztouren. Ja, dann haben wir einen hauswirtschaftlichen Bereich, Hauswirtschaftsbetreuungsbereich. Das war das, was Zara ursprünglich mal gemacht hat. Und da abgegeben heute an die Gabi. Mhm. Und die Gabi ist dann wieder in die Tagespflege. Wir rotieren also ständig in unserem Team. Jetzt sitzt die Sonja inne. Die Sonja organisiert also den Bereich Hauswirtschaft. Das sind inzwischen 38 Mitarbeiterinnen, die täglich in die Haushalte gehen bei den alten Leuten oder bei den kranken Leuten und machen Haushaltshilfe, machen Reinigungsarbeiten, gehen einkaufen, machen die Wäschebüchle, wieder wegsetzen, was so dazugehört. Und dann gibt es noch einen Betreuungsbereich. Betreuung sind 4 Personen, die in die Häuser gehen und machen dann häusliche Betreuungen. Zum Beispiel, wenn sie nicht in Tagespflege kommen können.
Genau.
Oder wenn sie mal in der Tagespflege krank sind und sie können tageweise nicht kommen, ne? Dann versuchen wir kurzfristig Betreuung zu Hause zu organisieren.
Und dann haben wir noch das Angebot Hallo, wie geht's?
Dann haben wir noch genau.
Das sind Pflegeprophylaxe-Überlegungen, die du dahinter stecken. Ja. Ne? Mal wenn gucke, wie geht's denn den Leid?
Genau.
Also Hallo, wie geht's?
Hallo, wie geht's ist eigentlich so ein bisschen an die Krankenpflegevereine gebunden. Ne? Ja. Das war so eine Idee, wo wir gesagt haben, wie könnte man denn die Krankenpflegevereine, die ja so ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind, wie könnte man die dann wieder aktivieren? Ne? Da hatten wir ja zusammen die Idee gehabt und haben gesagt, okay, wir gucken, dass wir jemanden finden, der diese Besuche macht. Das war die Lydia damals, die auch ausgebildete Alltagsassistentin ist. Die hat dann mit den Krankenpflegevereinen Kontakt aufgenommen, mit Pfarrer, mit der Kirche gesprochen, wie könnten wir das umsetzen. Und die Lydia, die macht jetzt Besuche. Die ganze Zeit, wo Corona war, hat sie das telefonbesuche gemacht, ruft die Leute an, fragt, wie es ihnen geht, erklärt ihnen die Funktion von den Krankenpflegevereinen. Und ja, bringt dann eigentlich sozusagen Freude ins Haus, indem sie sie besucht.
Und guckt halt auch ein bisschen, wie die Leute leben, ne? Ja. Wo vielleicht Stellschrauben sind, genau. Wo man ihnen helfen kann. Ja. Weil solange sie alleine daheim sein können, das ist ja auch unser Ziel, brauchen sie keine Pflege. Ne? Ja. Das heißt, es ist nicht so, dass die Sozialstation sofort gern anfängt zu pflegen, sondern am allerliebsten hat, wenn dieser Situation am spätesten eintritt. Ne?
Genau, sie vermittelt auch. Ne? Die Leute vermittelt auch Kontakte zum Pflegestützpunkt zum Beispiel. Oder wenn jemand nicht weiß, wie braucht er einen Pflegegrad oder wie kommt er zum Pflegegrad, dann stellt sie den Kontakt her, vermittelt auch mal zu uns in Sozialstationen, wenn das gewünscht ist. Ne? Ja, und das Ganze wollen wir jetzt ausbauen.
Ja, das hätte ich jetzt gern gefragt. Ne? Als nächstes ist die Dame, die wissen genau, was kommt. Ja. Ob die Familie noch wachsen soll, Gabi.
Genau, das ist unser nächstes Projekt. Unser nächstes Projekt ist, dass wir einfach diese präventive Hausbesuche ausbauen wollen und sind auf dem Weg, dass wir die Stelle einer Gemeindeschwester einrichten.
Gemeindeschwester Plus, ne?
Die, ganz genau. Die gibt es ja schon in verschiedenen Landkreisen. Und es soll jetzt flächendeckend soll das implementiert werden. Und die Gemeindeschwester Plus soll jetzt auch bei uns in den 3 Gemeinden kommen.
Dann haben wir immer mehr Projekte, die sogenannte moderne Wohnformen für Senioren, ne? Pflegewohngemeinschaften, aber auch altersgemischte Angebote, betreutes Wohnen und Ähnliches, ne? Wo wir immer wieder angefragt werden, wo wir uns auch vorstellen könnten, uns zu engagieren. Ja. Ne? Ja. Denn ich habe es noch nicht gesagt, aber weil ich immer von wir spreche, ne? Ich will mich da nicht vereinnahmen. Ich bin der Vorstandsvorsitzende vom e.V., also vom Trägerverein der Sozialstation. Ne? Insofern bin ich da mit im Boot und versuche eben das auch dann mitzugestalten aus einer gewissen Entfernung. Dann haben wir die Möglichkeit, Beratungsbüros vielleicht auch in den Gemeinden aufzumachen. Ne? Wenn solche Wohnprojekte entstehen, kann das für uns auch eine interessante Sache sein, dort beratend vor Ort zu sein, die Nähe zu suchen.
Das war vor Ort gehen, ja, in die Gemeinde. Ich denke, das wäre schon notwendig. Ne? Die Leute sind, oder ältere Leute sind einfach nicht mehr so mobil. Die Kinder sind nicht da, können sie herfahren. Es hapert immer am Fahrdienst. Wir fahren zwar auch raus, aber so unser Ziel oder unsere Zukunftsvision wäre eigentlich, dass wir in jeder Gemeinde irgendwo einen Sitz hätten, wo wir auftreten könnten, einmal in der Woche vielleicht Sprechstunden machen können.
Genau, das ist die Aussage, ne, an die Öffentlichkeit. Wir sind bereit, willens und in der Lage. Jawohl. Und freuen uns, wenn die Gemeinde das mit uns realisieren. Mhm. Und eine Wundpraxis wäre auch nicht schlecht, oder?
Ja, da beschäftigen wir uns im Moment ganz intensiv damit. Da gab es eine Gesetzesänderung, ja. Im SGB 5 gab es eine Gesetzesänderung. Das heißt, es dürfen jetzt Wundzentren entstehen. Dazu brauchen wir natürlich Mitarbeiter, die bestimmte Qualifikationen haben. Man bräuchte noch einmal eine zusätzliche PDL, also Pflegedienstleitung, die diese spezielle Ausbildung hat. Und wenn wir die finden würden oder aus eigener Reihe qualifizieren, dann würde dem Ganzen nichts mehr im Weg stehen. Da könnte man ein Wundzentrum aufmachen. Und könnten die Hausärzte, ja, denke ich, doch das ein oder andere noch abnehmen. Der sieht ja nicht so rosig aus mit den Hausärzten, ne?
Genau. Also ihr hört, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Familie kann weiter wachsen, Aufgabe gibt's genug. So, jetzt machen wir aber der übliche Beginn meines Podcasts. Wir trinken, stoßen an. Aufhämmer, ein Flasch Sekt und vielen Dank für die Gastfreundschaft und für das nette Gespräch. Prost.
Zum Wohl.
Zum Wohl. Lieben Damen. Beenden wir die trockene Baustelle.
Bringen wir mal jetzt auf unser Zukunftsprojekt.
Richtig.
Unsere Mission, die wir haben.
Ja, ihr Lieben, dann reden wir mal über euch. Viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer werden euch entweder nicht kennen oder nur vom Sehen. Also Zeit, diese starken Frauen vorzustellen. Gabi Xander-Decker, über Alter spricht man ja nicht, knapp über 50. Aufgewachsen in Rheinsamaren.
Genau.
Und du lebst immer noch, ne?
Da lebe ich immer noch, jawohl. Und gern lebe ich in Rheinsamaren, ja.
Wie war dein Berufsweg, der dich hierher geführt hat?
Der mich hierher geführt hat, okay. Ich habe die übliche Schulbildung gehabt damals. Ich bin dann mit 14 Jahren in die Schwesternvorschule gegangen. Es war in Kannel damals, im Kreiskrankenhaus Germersheim, gab es Schwesternvorschule, es war in der Naht. Da war ich also dann unter der Woche dort. Wir waren der erste Kurs, wo in die berufsbildende, neu eröffnete berufsbildende Schule gefahren sind. Mit dem Bussel, jeden Morgen ist das Krankenhausbussel gekommen und uns da hingefahren. Anschließend sind wir wieder zurück. Und die Vorschule, die war ja eigentlich so geplant, oder war es bis vor unserer Zeit, dass man morgens dann in der Schule war. Mittags ist man ins Krankenhaus essen gegangen. Anschließend hat man gemeinsame Schulstunde gehabt. Die waren dann von unserer Ordensschwestern begleitet. Und nachmittags hat man Einsatz auf Station gehabt. So ist man so ein bisschen tragführt worden an die Krankenpflege. Das hat aber bei uns mit diesem Heranführen an die Krankenpflege, das wurde zu der Zeit eingestellt, sodass wir dann praktisch nur an diesem Internat gewohnt haben. Mittlere Reife. Dann war ich noch zu jung. Ich war damals in den Kurzschuljahren. Das heißt, ich war viel zu jung, um eigentlich anzufangen mit der Krankenpflege. Dann habe ich ein soziales Jahr gemacht, ein Kreiskrankenhaus in Germersche. Und habe mich aber dann zunächst mal, vorher habe ich mich beworben, eigentlich wollte ich eine Bademeisterin werden, ich wollte gar keine Krankenschwester werden, ich wollte Bademeisterin werden, sowas. Und dann habe ich über dieses soziale Jahr dann tatsächlich Fuß gefasst. Habe die Ausbildung gemacht im Germerscher Krankenhaus, war lang im Germerscher
zur
Krankenhaus.
Zur Krankenschwester,
genau. Und am Heiner Butz damals, das war dieser junge Geschäftsführer. Ja, und dann, wie war das, ging das dann weiter? Dann kam die Familiephase. Ich habe dort auf Intensiv geschafft, ich habe ein OP geschafft, ich habe in der Ambulanz geschafft, kam die Familiephase und dann habe ich mich umorientiert. Dann habe ich einfach Hochschulreife gemacht, habe angefangen, Sozialpädagogik zu studieren, es war was ganz anderes, habe aber relativ schnell gemerkt, noch im ersten Semester, dass das viel zu stressig ist, bin ich wieder zurück und dann bin ich in die Sozialstation 91. War das dann, da habe ich dann Teilzeit gearbeitet, ja, an der Seite von der Hildegard Stritzinger. Dann habe ich in der zweiten Elternphase habe ich dann Weiterbildung gemacht zur Fachwirtin in Karlsruhe und kam dann zurück, habe das Qualitätsmanagement übernommen Und dann kam die Zeit, als die Hildegard dann, als Hildegards Mann dann verunfallt ist. Und dann habe ich, wurde eine rasche Entscheidung gefordert. Die Hildegard hat dann aufgehört und dann habe ich mich entschieden, dass ich die Einrichtung übernehme. War dann PDL.
Und später dann Geschäftsführerin. Wie sieht jetzt heute dein Berufsalltag aus? Also so ein typischer Tag von einer Geschäftsführerin bei einer Sozialstation?
Okay. Lass mich mal meinen Tag von heute reflektieren. Heute Morgen bin ich rein. Als erstes Mal, wenn ich reinkomme, greife ich zum Telefon. 7:30 fangen wir an, klingelt eigentlich als erstes Telefon. Wenn wir von der Rufbereitschaft umstellen, gibt es einige Telefonate zu führen. Wenn es ein Regeltag ist, ist so, außerhalb von Corona, dass wir dann schon ein Fixgespräch machen. Das heißt, wir treffen uns alle zusammen. Wer hat was, welche Termine, 5 Minuten, 10 Minuten geht es maximal. Dann wird geguckt, wer hat welche Termine. Nadine, die vorne im Büro sitzt, muss das dann wissen, damit sie einteilen kann. Ja, und dann gehe ich eigentlich dran, die E-Mails abzuarbeiten. Also ich würde mal sagen, dass ich so 50% meines Tagesgeschäfts über E-Mail arbeite, E-Mails beantworte, E-Mails abrufe. Jetzt in der Corona-Zeit waren es viel Sachen, die zu bearbeiten waren. Verordnungen, Richtlinien vom RKI, Arbeitsschutz, Unfallschutz, vom Gesundheitsamt, im Gesundheitsamt viele Telefonate, Gespräche. Dann habe ich viel Personalaufgabe natürlich. Arbeitsverträge, die man bespricht, viel Mitarbeitergespräche, bis der Tag vorbei ist. Ne? Mitarbeiter, die mit ihren Problemen kommen, Mitarbeiter, die irgendwelche Dienstwünsche haben, die frei brauchen oder Urlaub wollen oder was weiß ich, Arbeitsverträge aufstocken wollen, Arbeitsverträge reduzieren wollen. Dann gibt es natürlich ganz viel betriebswirtschaftliche Aufgaben. Ich habe den Fuhrpark zum Beispiel in meinem Ding, auch unter mir, wir haben insgesamt 43 Fahrzeuge. Da gibt es immer mal wieder Fahrzeuge zu verkaufen, Fahrzeuge zu kaufen.
Ein Tanke muss man, ne?
Tanke machen die Mitarbeiter. Ne? Im Moment beschäftigen wir uns damit, dass wir E-Autos anschaffen wollen, müssen Angebote eingeholt werden, Gespräche geführt werden mit den Verkäufern.
Ja, was braucht der Geschäftsführerin für Kompetenzen, für Besondere? Was würdest du sagen, welche deiner Eigenschaften besonders wichtig sind für deine Aufgabe?
Also ich brauche auf jeden Fall betriebswirtschaftliches Wissen, Grundlage. Ich brauche, Mitarbeiterführung ist ein großes Thema, also diese, Kompetenzen für Mitarbeiter zu führen brauche ich. Was brauche ich noch? Organisatorisches Talent natürlich brauche ich.
Kommunikationsfähigkeit,
Konflikt, ja, ganz genau. Konfliktmanagement muss ich beherrschen, weil es hin und wieder doch wieder zu Auseinandersetzungen kommt, sei es mit Mitarbeitern, sei es mit Kunden.
Rauchst du noch?
Ein bisschen. Ich habe oft
gedacht, Zigarettenpause mit der Chefin sind genial. Ihr Handy oder dazu draußen im Hof so ein süßer Pavillon stehen, dass man drüber steht. Und dort dabei kann man doch auch ungezwungen Sachen ansprechen, oder nicht? Ach, Sachen, die vielleicht, ne, wo man mal mit jemandem reden wollte.
Auf jeden Fall sind es nette Möglichkeiten. Aber wir finden auch andere Ideen, um gut in Kommunikation zu kommen. Ne?
Chefin ist auch Vorgesetzte. Sind Frauen als Chefin härter als Männer?
Härter als Männer würde ich jetzt nicht sagen. Also ich muss jetzt gerade überlegen, ich habe eigentlich nie einen Mann als Vorgesetzter gehabt. Ich kann das gar nicht richtig beurteilen. Was ich denke, was auf jeden Fall anders ist, ist, dass wir sehr viel emotionaler sind, ne? Dass man also vielleicht in ganz andere Themen einsteigen, könnte ich mir vorstellen. Aber wie gesagt, Matthias, ich habe noch nie einen Vorgesetzten als Mann gehabt. Ich kann das nicht wirklich beurteilen. Ne?
Sozialstation ist schon reiner Frauenlade. Ist das ein Erfolgsrezept, dass da keine Männer den Krumpler nehmen machen?
Nein, wir würden schon ganz gern Männer nehmen, aber ja, der Pflegeberuf ist eigentlich weiblich, ne? Also sind selten, dass mal ein Mann zu uns den Weg findet. Wir hatten einen Auszubildenden, der hat sich danach gleich aus dem Pflegeberuf verabschiedet, nach seiner Ausbildung. Aber ein Erfolgsrezept, dass wir nur Frauen sind, würde ich nicht sagen. Ich denke, Erfolgsrezept, warum das gut läuft, ist, dass wir uns einfach sehr intensiv austauschen und dass wir aufeinander Acht geben und dass wir gucken, was brauchen wir Frauen denn, damit wir das alles unter einen Hut kriegen. Ne? Wir sind ja alle in dieser Funktion, dass wir meistens Hausfrauen sind, dass wir Mütter sind, dass wir berufstätig sind, dass wir Eltern haben. Das merken wir jetzt gerade im Moment, dass bestimmte Mitarbeitergruppe, einfach Eltern heute, die jetzt auch in die Pflegesituation kommen. Und ein ganz großes Thema oder ganz wichtig ist uns immer wieder, dass wir sagen, egal was daheim passiert, wenn es daheim dann wirklich mal brennt, dann müssen wir gucken, dass wir den Kopf freikriegen und dass wir freigestellt werden. Also da achten wir sehr drauf. Ne?
Ich bin jedenfalls immer wieder beeindruckt, was ihr hier auf die Beine stellt. Über 100 Frauen versorgen fast 700 Patientinnen und Patienten, eine unglaubliche Leistung, jeden Tag, rund um die Uhr fast, ne? Auch am Wochenende. Also da kann man nur den Hut davor ziehen. Sarah Gippert.
Vielen Dank.
Lebt in Bellheim, paar Jahre jünger mit Gabi. Bist du Bellemerin?
Ja.
Dort also tatsächlich aufgewachsen?
Tatsächlich, ja.
Wie war dein Berufsweg, ehe du bei der Sozialstation gelandet bist?
Na, noch der mittlere Reife habe ich bei einem Privatunternehmen, also bei einem privaten Pflegeheim, die Ausbildung gemacht zur examinierten Altenpflegerin. Habe aber recht zügig gemerkt in meiner Ausbildung, dass ich doch gern Ideen umsetze und mit dem Käppel manchmal durch die Wand will. Und habe dann noch der Ausbildung beschlossen, also das muss weitergehen, das ist nicht das Ende. Ne? Ja, und habe tolle Chefinnen gehabt, die mich damals echt gefördert haben und die mir dann ganz früh...
Wieder Chefinnen, richtig.
Pflege ist weiblich, ja.
Die mir das dann ermöglicht haben, dass ich Pflegemanagement-Weiterbildung machen konnte, was hier recht untypisch war. Ich war 21 noch der Ausbildung. Also habe ich Pflegemanagement-Weiterbildung gemacht, anderthalb Jahre. Und habe da dann während der Weiterbildung gedacht, okay, jetzt kann ich mal Wohnbereichsleitung machen. Habe dann entschieden, dass ich von dem Unternehmen, wo ich auch gelernt habe, weggehen. Habe mich dann beworben in einem anderen privaten Haus im Rhein-Pfalz-Kreis. Habe dort danach angefangen am 1.4. als Wohnbereichsleitung. Im Juni hat man mich dann gefragt, ob ich stellvertretend die PDL machen wollte. Ich gedacht, jawohl, jetzt ist es soweit. 4 Wochen später war die PDL dann leider krank. Dann war ich im Juli PDL. Und im August ist die Heimleitung schwer erkrankt. Dann war ich Heimleitung.
In junge Jahre Leitungsaufgabe?
Mit 23,
ne?
Ja. Mhm.
In der stationären Pflege.
In der stationären, ja.
Etwas komplett anderes?
Sehr, ganz anders. Ganz andere Welt.
Was dir jetzt natürlich zugutekommt.
Richtig, was mir jetzt hier in der Tagespflege absolut zugutekommt, was die gesetzliche Lage betrifft, ne, weil wir halt teilstationär hier sind und teilstationär ist ans stationäre A gegliedert. Ist ganz anders da, wie jetzt die Ambulante.
Ja,
ne? Ja, aber eine tolle Erfahrung damals gewesen und von der profitiere ich halt heute.
Wann hast du bei der Sozialstation angefangen und was war denn deine Aufgabe?
August 2012 habe ich hier angefangen. Bin eigentlich durch einen Zufall.
Ich ruhig erzähle die Geschichte.
Die Geschichte kann ich erzählen.
Also, von Gertrud.
Genau. Bei mir kam ja dann auch die Familiephase. Dann habe ich gedacht, weil ich im Raum Heidelberg geschafft habe, also das wird mir jetzt alles zu weit. Mein Bub war da ein Jahr alt, wie ich wieder schaffen gegangen bin. Ich suche mal jetzt was vor dir. Dann habe ich gedacht, ruf schon mal auf der Sozialstation an. Da hast du dann außer Einsatz auch gemacht. Dann habe ich da angerufen und dann war unser Gertrud Mayries dran. Unser damalige stellvertretende Pflegedienstleitung. Ich dann angerufen, habe mir erzählt, wer ich bin, was ich suche, was ich gerne mache. Allerhaupt, die war sehr nett, hat mir aber gleich zu verstehen gegeben, mir hätte nichts frei. Ein paar Wochen später habe ich, wie ich erinnere, häusliche Krankenpflegeverordnung noch einmal anrufen müssen und da ich dann die Gabi drauf hatte. Und wir zwei sind dann so ins Gespräch gekommen und dann habe ich es halt der Gabi noch einmal erzählt und habe gesagt, ich habe schon mal da angerufen überhaupt. Ja, und jetzt kommst du.
Man muss aber eins dazu, Sarah. Die Gertrud, du hast Gertrud gesagt, du suchst was ohne Wochenende zu schaffen.
Ja.
Und die Gertrud hat gesagt, ja, nee.
Das
also die, wo kein Wochenende schaffen, wenn die brauchen wir nicht. Ne? Bei uns schafft jeder Wochenende, auch die Pflegedienstleitung, wenn es brennt, ne? Muss die auch raus. Und das war der Knackpunkt.
Genau.
Und Gertrud hat die Telefonnummer nicht aufgeschrieben gehabt, was mich verärgert hat, weil ich hätte gerne Qualität Managementbeauftragten damals gehabt.
Richtig, ja.
Und so kam es dann wieder.
Und so,
ne?
Kam es dann wieder. Alla, und dann habe ich meine Bewerbung hergeschickt und so sind wir dann zusammengekommen. Ne?
Ja.
Und dann
ja.
war Qualitätsmanagement genau. die erste Aufgabe.
Ich habe natürlich in der Pflege noch mitgeschafft, wie die Gertrud es wollte. Ne? habe Wochenende im Monat draußen geschafft und noch so 2-3 Tage unter der Woche. Und ansonsten habe ich dann Qualitätsmanagement gemacht.
Und jetzt, Elbe, Tagespflege, Pflegedienstleitung. Wie sieht dein Arbeitsalltag aus, wenn nicht gerade kochen tust? Das war ja jetzt halt ein außergewöhnlicher
Tag. Genau, es war ein außergewöhnlicher Tag, weil unser Köchin Urlaub hat. Ja, also ach, ich komme um 7:30. Und wir bereiten dann erstmal so alles vor. Wir richten alles so vor für den Tag, gucken, wer kommt ne, von den Tagesgästen, was müssen wir für die Tagesgäste vorrichten, richten alles dann zurecht, weil auch jeder Tagesgast ja abgestrichen werden muss, also einen Corona-Tisch braucht, wenn er kommt. Ne, wir Mitarbeiter testen uns auch jeden Tag.
Ich wurde auch getestet, weil, wie man vielleicht hört, bin ich ein bisschen erkältet.
Richtig,
ne?
aber alles
dann
gut.
Setzen wir uns nicht an den Tisch ohne Maske. Mhm. Hier in den Einrichtungen, ne? ja. ihr testet euch alle jeden Tag.
Jeden Tag, ne? genau.
Wir nicht, wir testen uns zweimal. Wir in der ambulanten Pflege okay. testen uns zweimal in der Woche.
Aber Tagespflege täglich. Ja, alle anderen machen wir so die organisatorische Sache im Hintergrund, bis um 9 Uhr dann die ersten Tagesgäste kommen und von uns willkommen geheißen werden. Ja? Und wenn die dann getestet worden sind und dann mit uns hier an den tollen Tisch dürfen, dann beginnt eigentlich so richtig der Tagesablauf mit unseren Tagesgästen, mit gemeinsamem Frühstück, gemeinsame Gespräche.
Und da bist du normal auch dabei?
Ja. Mhm. Ne? Also ich springe dann immer so ein bisschen drin rum. Ich bin die den Laden so ein bisschen aufmischt. Ne? Mhm. Ja. Und machen viel Blödsinn mit den Leuten. Ne?
Aber deine Aufgabe ist zum Beispiel auch die Gespräche, die Aufnahmegespräche
richtig,
dann zu machen.
Richtig,
ne?
ja. Und aber die sind halt im Moment leider telefonisch.
Zu suchen ja. und so weiter.
Das genau, so das operative Ganz Geschäft im Hintergrund. Ja. Ne? Mhm. Wobei ich wirklich der Anfang komplett hin bin und dann ab der 10 erst rausgehe. Okay.
Ja, ihr seid beide Mütter. Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist bei euch selbst, aber auch und vor allem bei unseren Mitarbeiterinnen ein Thema. Welche Erfahrungen habt ihr selbst gemacht und welche macht ihr aktuell bei euren Kolleginnen, was das angeht?
Tja, was für Erfahrungen haben wir gemacht? Also ich stelle mir Sache, wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir Männer hin, wo uns ordentlich die Rücken stärken.
Definitiv, ja.
Definitiv, ohne die ging es nicht. Ja. Wir machen nicht immer ganz zufrieden Sinn mit dem, was wir machen. Aber im Großen und Ganzen ist es schon so, also, dass man eigentlich, und das beobachten macht bei unseren Mitarbeitern, dass man wirklich die Ehemänner im Rücken haben müssen, gutes Elternhaus haben müssen, die uns da unterstützen, damit wir das leisten können, was wir jeden Tag zu leisten haben. Ne? Was wir gucken, also wenn ja viele Frauen auch, die alleinerziehend sind, da müssen wir natürlich gucken, dass wir interessante Arbeitszeiten auf den Weg bringen. Wir haben in der letzten Zeit 2 Mamatouren aufgemacht. Mamatouren heißt, die fangen erst um 8:15 an. Das ist nicht ganz so einfach. Da kämpft unser Petra ein bisschen mit, unser Pflegedienstleitung, ja, ganz Petra genau, Geiger. Petra Geiger, die natürlich diese Vorgabe dann versuchen muss umzusetzen. Ne?
Und das hält unser Patienten nicht so gern.
Nee,
ne?
unser Patienten, nee, ja, die haben das auch nicht so gern, weil es halt erst um 8:15 losgeht und da denen sie schon am liebsten am Frühstückstisch sitzen. Und das andere ist natürlich auch, dass wir von daher begrenzt sind in der Aufnahme von der Patienten. Ja. Normalerweise läuft vom 6. bis um 8. laufen so Insulinspritze und Medikamentengabe und das bricht uns dann halt bei der Mamatoure weg. Aber nichtsdestotrotz ist es eine wichtige Sache, damit wir unsere Frauen, die aus der Elternzeit kommen, einfach wieder auffangen können.
Da sind wir schon mitten beim Thema Fachkräftemangel. Ne? Der ereilt uns ja in alle Gebiete, auf alle Ebenen. Megathema auch im Pflegesektor. Bei der Sozialstation geht es noch ganz gut, oder, Gabi?
Ja, also wir sind immer wieder überrascht, dass wir immer wieder Initiativbewerbungen haben. Die wir dann meistens gleich einsetzen können. Wir fragen uns oft, wo hängt das mit zusammen? Ganz viele Initiativbewerbungen kriegen wir zum Beispiel über Mitarbeiter, über neue Mitarbeiter, wenn Mitarbeiter wechseln, zufrieden sind, die holen dann so die End- oder andere
ehemalige Kolleginnen
genau. noch, ja. So einen richtigen Personalmangel haben wir eigentlich nicht wirklich. Also nee. es geht immer irgendwas. Ne? Jetzt haben wir schon wieder 2 Bewerbungen von 2 jungen Frauen, die das Examen machen. Das ist ein Thema. Wir haben viele Praktikanten, also wir setzen viele Praktikanten ein bei uns aus anderen Betrieben, die hier reinschnuppern und die dann echt Gefallen finden an der ambulanten Pflege. Da kriegen wir immer wieder Bewerbungen drüber.
Oft wird ja die eigene Ausbildung als Lösung angesehen. Es gibt eine neue Form der Ausbildung, gell?
Ja,
es gibt generalisierende Ausbildung. Ja, genau. Könnt ihr das kurz erklären, wie das die Berufsalltag oder der Ausbildungsalltag verändert?
Ja, also die Ausbildung ist jetzt so, dass praktisch die Altenpflege und die Krankenpflege unter einen Hut oder zusammengeführt wurden und die machen dann 2 Jahre gemeinsame Ausbildung. Dritte Jahr können sie sich entscheiden, ob sie in die Altenpflege gehen oder ob sie in die also nennt sich ja dann nicht mehr Altenpflegerin. Mhm. Doch wenn sie ins dritte Jahr gehen, nennt sich alles nur noch Pflegefachfrau. Pflegefachfrau oder Pflegefachmänner. Im dritten Jahr entscheiden sie sich dann, ob sie sich spezialisieren auf die Altenpflege, so rum ist es. Ne? Leider ist es so für uns, ich sage jetzt leider, ist es so, dass die gar nicht mehr oft bei uns sind. Die machen zu Beginn dieser Ausbildung sind sie ein Teil im eigenen Ausbildungsbetrieb, der Rest von der Ausbildung sind sie dann in Altenheime, in Krankenhäuser, in Psychiatrie, in Kinderarztpraxen, in physiotherapeutische Praxen. Also es ist nur noch ganz wenig, wo die im eigenen Betrieb untergebracht sind. Für uns ist es natürlich ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ist, dass die keine Abschlussprüfung mehr machen, wie das bisher war. Nach einem Jahr haben die Prüfung gemacht und waren dann einsetzbar für uns in der ambulanten Pflege. Das fällt jetzt weg. Das heißt, die müssen jetzt 3 Jahre lang eigentlich immer in Begleitung arbeiten. Das ist so ein bisschen das Mango bei dem Ganzen. Ne? Und was wir jetzt halt auch schon erlebt haben, das finde ich auch sehr bedauerlich, wir bilden aus und wenn die Mädels dann ausgebildet sind, dann gehen sie weg und gehen zum Beispiel zu Leasing-Arbeitsfirmen. Das tut uns natürlich auch sehr weh, ne?
Warum? Also was ist das Interessante?
Bei der Leasing-Arbeitsfirma, die verdienen dort zum einen mehr, ne? Müssen weniger arbeiten, also wenn jetzt gerade wieder ehemalige Auszubildende zurückgeholt über die Leasing-Arbeitsfirma, weil wir gerade im Moment ein bisschen knapp sind, krankheitsbedingt knapp sind, ja, und holen die dann wieder zurück. Die arbeiten nicht 169 Stunden im Monat bei 100%, sondern nur 150 bei vollem Gehalt, haben dann noch so ein paar Schickimicki-Sachen, ne? Das tut natürlich weh. Das lässt, ach ja, da denkt man auch drüber nach, ne? Wie ist das mit der Ausbildung? Wir bilden aus und dann gehen sie weg. Ne? Das ist im Moment so der Trend bei den jungen Leuten.
Und wir haben auch Seiteinsteigerinnen schon eingestellt, ne? Oder
ja, also wir haben so, unsere Leidenschaft ist so ein bisschen die Frau auf den Weg zu bringen. Ne? Also Frauen, die ohne Beruf oder...
Noch der Elternzeit manchmal, ne? Oder noch der Familiezeit.
Noch der Familiezeit, wieder zurückkommen. Dann haben wir Frauen, die als in Eigenstücke über die Hauswirtschaft.
Genau.
Dann haben wir sie qualifiziert zur Altenpflegehelferinnen. Dann haben wir sie qualifiziert zur Altenpflegerinnen. Das macht uns besonders viel Freude. Ne? Also da sind wir schon so, ich glaube, so 10 oder 12 Frauen immer qualifiziert und auf den Weg gebracht. Das sind dann unsere Seiteinsteigerinnen, ja.
Und da hört man raus, da sind wir auch sehr erfolgreich. Das heißt, das ist auch für die Freie gut und für uns gut, für den Betrieb gut.
Ja, ja. Die sind natürlich, bringen eine bestimmte Lebenserfahrung mit, eine bestimmte Lebensreife mit. Und das macht sich natürlich dann in der ambulanten Pflege bemerkbar, dass das bezahlt und bemerkbar, einfach weil sie schon älter sind, sage ich mal, und mit einer bestimmten Leichtigkeit auf die älteren Leute zugehen, was so die junge Kollegin oder die junge Mitarbeiterin, die tun sich da manchmal als noch ein bisschen schwer, ne?
Also wenn das jetzt jemand hört, wir stellen also aktuell immer wieder ein und wenn jemand Interesse hat, sich bei uns zu bewerben, kommt einfach auf die Frau Xander Degger zu, sagt, was ihr könnt und was ihr gern machen wollt und sicher habt ihr dann in einem tollen Team eine tolle Arbeit. Wenn es um Pflege geht, geht es immer auch ums Geld, um das Geld der Pflegebedürftigen bzw. ihrer Angehörigen, das Geld des Staates, der Krankenkasse, der Pflegekasse, der Pflegedienste und Leistungsanbieter. Wie nehmt ihr die Rahmenbedingungen für Pflege wahr, die inzwischen gelten?
Konkretisiert das jetzt mal. Ich war jetzt gerade mal abgetaucht. Ich habe einen Schluck getrunken. Nochmal bitte.
Also mir geht's ein bisschen um die Frage, ist genug Geld im System? Die Sarah nickt gerade. Also wie sind die Rahmenbedingungen für die pflegende Angehörige, für die Familie? Wie haben sich die in den letzten Jahren verändert?
Ja, gut, durch die Pflegeversicherung wurden ja auch die Beiträge angehoben. Ich denke, es war, natürlich gibt es immer wieder Leute, die sagen, ja, das Geld reicht ja gar nicht aus, wenn sie viel Pflege brauchen. Aber wir machen den Leuten eigentlich immer wieder klar, dass es von Anfang an nie gedacht war, dass die Pflegeversicherung eine Vollkaskoversicherung ist. Es ist eine Teilkaskoversicherung, die Leute bis halt einen gewissen Teil mit einbringen, wenn halt die Familie nicht beisteuern kann oder bei mithelfen kann in der Pflege. Ne? Ansonsten, wo wir so ein bisschen drunter leiden, also eine Pflegeversicherung ist, denke ich, auch ausreichend Geld da, sofern die Familie noch ein bisschen mithilft. Es gibt ja auch verschiedene Töpfe, es gibt den Entlastungsbetrag, was die Familie noch oder die Angehörige entlasten soll. Es gibt das Verhinderungspflegegeld, was man ambulant einsetzen können. Es gibt noch Kurzzeitpflegegeld, was man zur Hälfte noch mal einsetzen kann für ambulante Leistungen. Das ist eigentlich ausreichend. Das ist die Pflegeversicherung,
wo man so ein bisschen
die Krankenversicherung, ja, ganz genau. Die Krankenversicherung, bei der Krankenversicherung ist es so, dass die Leistungen bezahlt werden durch die Krankenkasse, Kostenträger Krankenkasse. Die Leute nur 28 Tage, die ersten 28 Tage 10% draufzahlen müssen von dem, was die Gesamtleistung kostet. Für uns ist so, dass sich das nicht immer mit allem deckt. Ne? Also wir haben da Probleme, dass wir sagen, es gibt viele Leistungen in der Krankenkasse, die nicht ausreichend finanziert sind. Vor allen Dingen Verbandswechsel und so. Ne? Wo wir sehen, es gibt ganz große Verbandswechsel, da sind die Leistungen einfach nicht ausreichend für die Zeit, die wir brauchen. Durch unsere Arbeitsgemeinschaft hinten dran, unsere Verbände, die immer wieder in Verhandlungen gehen mit der Kasse und ja, da sind wir halt mehr oder weniger darauf angewiesen, wie gut verhandelt wird.
Die nächste Frage ist schon beantwortet. Wie reagieren Angehörige, wenn Leistungen nicht bezahlt werden? Das ist dann halt sicher auch immer froh von Beratung und Aufklärung. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Wir sind da auch also ganz viel unterwegs. Unsere Verwaltungskräfte, Annette, die Katrin, die verhandeln viel mit der Kasse, ne? Versuchen das Optimale natürlich immer wieder rauszuverhandeln im Sinne des Patienten. Da ist viel Aufklärungsarbeit natürlich erforderlich. Oder wir machen da auch viel, weil die Patienten oder die Menschen oft gar nicht in der Lage sind, selbst mit der Kasse zu verhandeln oder selbst mit der Kasse die Gespräche zu führen. Also das ist so eine Art Serviceleistung, sage ich jetzt mal, die wir übernehmen und dann versuchen auf den Weg zu bringen, dass für die Patienten immer das Optimale rausgeholt wird. Ne?
Jetzt haben wir die Flaschball leer und sprechen schon 50 Minuten und haben das Wort Corona, naja, schon etliche Male kurz im Mund gehabt. Dabei waren die über 2 Jahre der Pandemie, hat die Zeit für euch und auch für unsere Mitarbeiterinnen. Was habt ihr in dieser Zeit beruflich erlebt, wenn ich mal so allgemein fragen darf?
Corona.
Also es war ja nicht nur eine schwere Zeit. Also für mich, wenn ich so von mir jetzt mal sage, für mich war Corona eigentlich die Zeit, in der ich für mich genau gemerkt habe, wie sehr wir uns alle aufeinander verlassen können.
Dahin, ne?
Ja, dahin, genau. Wir waren immer voneinander da. Jetzt nicht nur wir von der Führungsetage, sondern auch die Mitarbeiter, was die Frauen da draus geleistet haben. Also unsagbar, wirklich Wahnsinn, was unsere Schwester geleistet haben.
Ja, die haben Ängste über Bord geschmissen.
Ja.
Gerade am Anfang, ja. Ich habe jetzt gerade so an die Anfangszeiten gedacht. Das war ja echt krass, ne? Das war ja echt hart, wo man gar nicht gewusst hat.
Gar nicht gewusst,
ne?
Was man antrifft und was passieren kann.
Wenn ich an unsere Krise-Sitzungen denke, mit dem Kreis die Sitzungen, ja. Da hast du gedacht, oh Gott, ob wir das überhaupt alle überleben, gell? Was da auf uns zukommt, ja. Aber unsere Frauen draus, die haben wirklich Großartiges geleistet. Die sind raus, die haben sich geschützt, ne? Mit Dingen, die man am Anfang gar nicht hatte. Ja. Das größte Problem war ja, dass man gar keine Schutzmaske
improvisiert haben dann.
Improvisiert,
ne? Irgendwo Zeugs beschafft und so.
Maskennähe,
Händlose, ne? Ja, genau.
Lämmerscher Frauen allen voran. Von überall her, ne? Genau. Die Frauen für uns Maske genäht. Da hat es damals noch Käse vom RKI, Maske nützen überhaupt nichts. Haben ja schon die Stoffmaske und die Nase, gell? Ja, auf jeden Fall, das stimmt, Sarah, was du sagst. Es war ein riesen Zusammenwachsen, ein riesen Zusammenhalt. Ne? Die haben sich damals bald geprügelt, weißt du das noch?
Ja,
wer arbeitet darf. Ne?
Kein Urlaub nehmen wollen.
Kein Urlaub genommen, ja. Wir haben eine niedrige Krankheitsquote gehabt, wie nie zuvor. in diesen ersten 2 Jahre von der Corona-Zeit, was wirklich dafür spricht, dass dass jeder einfach gucken will, dass die Patienten versorgt sind. Ne? Da wurde zu Hause bei der Familie, ne, wurden Maßnahmen ergriffen, dass sich niemand infiziert, damit sie nicht krank waren. Ne? Haben auf alles verzichtet, haben sich isoliert in der Familie, nur damit die Patienten versorgt werden können.
In der Zwischenzeit natürlich ein wahnsinniges Auf und Ab der Regelungen, du hast vorher schon mal angedeutet.
Ja, ne? Ein großer Teil nimmt das ein von meiner Arbeitszeit. Ja.
Was waren die schwierigsten Phasen?
Die schwierigste Phase, also die schwierigste Phase war einfach die Anfangsphase, wo wir nicht wussten, wo geht der Weg hin und wo wir einfach nicht gewusst haben, wie kommen wir jetzt an Schutzausrüstungen. Ne? Wenn du dann damals, Gott sei Dank, haben wir das relativ schnell auf den Weg kriegt, in Zusammenarbeit, ne? Mit der Verbandsgemeinde damals, ja. Das war die schwierigste Phase, denke ich, die wir hatten, gell? Als Schutzausrüstungen da waren und als alle geschult waren und als wir Sicherheit vermittelten, entsprechende Maßnahmen auch hier drin getroffen haben. Ja, schwierig war dann natürlich noch, jetzt fällt mir es nochmal ein, schwierig war das halt, dass die Kontakte abgebrochen sind. Wir haben keine gemeinsame Dienstübergabe mehr gehabt, wir haben keine gemeinsame Fortbildung mehr gemacht, Teamsitzungen sind ausgefallen. Das war schwer, ne? Da haben sie sich oft sehr, sehr alleine gefühlt. Es stand viel über Telefonate gelaufen, über Konferenzen, Zoom-Konferenzen, wo wir uns ausgetauscht haben. Aber sie waren halt allein derzeit draußen.
Es gilt inzwischen die einrichtungsbezogene Impfpflicht.
Ja.
Wie wirkt sich die auf den Betrieb der Sozialstation aus?
Ich würde jetzt mal sagen, relativ entspannt. Fast alle unsere Mitarbeiterinnen sind geimpft. Es gibt insgesamt 4 Mitarbeiterinnen, die noch keine Impfung haben. Das hat bestimmte Gründe, warum die sich nicht impfen lassen können. Und zwar immer wichtig, dass diese Impfpflicht kein Unfriede reinbringt. Das war uns ganz wichtig. Da haben wir auch immer wieder dafür gesorgt oder immer wieder in Gespräche uns auseinandergesetzt und haben gesagt, es gibt Gründe, warum sich Mitarbeiterinnen nicht impfen lassen können. Und es kann nicht sein, dass durch diese Auferlegung dieser Impfpflicht, also ich persönlich fand es nicht gut, dass es einrichtungsbezogen ist. Ich hätte mir die allgemeine Impfpflicht gewünscht. Ne? Aber wir haben einfach geguckt, dass Friede in der Einrichtung bleibt.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, wie sich das betriebliche Klima verändert hat bei dieser Impfdiskussion.
Ja.
Offensichtlich.
Ich würde sagen, gar nicht hat sich das geändert. Nee.
Umso besser.
Ja.
Corona hat mehr Aufmerksamkeit für Pflege- und Gesundheitsberufe unter anderem mit sich gebracht und auch mal die Wertschätzung, die es vielleicht schon lange verdient gehabt hat, auf die Mitarbeiterinnen in dem Mitarbeiter in dem Sektor gelenkt. Wie nehmt ihr eure Kolleginnen dies wahr? Ist euren Beruf anerkannt und wertgeschätzt, auch im Alltag?
Ja, auf jeden Fall ist der anerkannt und wertgeschätzt. Also wir kriegen ganz, ganz viel Lob zurück und Dank zurück von unseren Patienten, die wir versorgen. Und ich denke, Corona hat auch noch mal was dazu getan. Das Verständnis von den Leuten draußen ist größer geworden. Gerade wenn wir mal absagen mussten, gerade in der letzten Zeit, wenn wir Impfdurchbrüche hatten und mussten verschiedene Einsätze absagen, war das Verständnis von den Patienten fast ausschließlich da. Die das natürlich, die gut informiert waren durch die Medien und was jetzt gerade passiert, die einfach auch Verständnis hatten, dass auch wir mal krank werden können. Ja, ansonsten ist in der Zeit sehr, sehr viel, haben wir sehr, sehr viel Dankesbriefe gekriegt und Anerkennung gekriegt in Form von Geschenke, Süßigkeiten, von draußen, von Einrichtungen oder von Supermärkten wurden wir ja mal ganz arg verwöhnt mit Süßigkeiten. Es kamen Menschen vorbei, kam eine junge Frau vorbei, gell, am Anfang, die uns mal auf die Straße was gemalt hat.
Genau,
ihr seid unsere Heldinnen, ja. Die Mitarbeiter selbst haben sehr viel Anerkennung erfahren, ne? In der Zeit. Von daher hat sich das, wie du sagst, es hat auch was Positives gehabt. Es ist insgesamt mehr Verständnis jetzt da von den Patienten, auch wenn es mal zu Zeitverschiebungen kommt in der Tour oder so, ne? Wenn wir später kommen oder wie gesagt auch mal ganz was absagen müssen.
Gibt aber sicher auch negative Erfahrungen und Belastendes. Was würdet ihr sagen, was so für die Schwächeren, was die mit heimnehmen? Die Lebenssituation der Patienten oder eher die Last, allen gerecht zu werden?
Die Lebenssituation eher. Viele Menschen waren isoliert. Matthias, da war niemand doof. Die Jungen sind nicht gekommen, weil sie vielleicht auch weiter weggewohnt haben. Ja? Das waren dann ältere Herrschaften, die wirklich alle auf sich gestellt waren. Gott sei Dank gab es dann den Einkaufsservice in verschiedenen Ortsgemeinden. Ja? Weil wir auch nicht alle Einkaufsservice abfangen konnten. Und das war so das Traurigste an der Sache. Und das Schlimmste auch für unsere Schwestern, die hätten gern mit der Leid mehr Zeit verbraucht. Aber es ging nicht. Sie hätten ja weitermachen müssen. Ne? Mhm. So die Einsamkeit war eigentlich im Fokus gestanden.
Auf jeden Fall, ja. Die traurige, es gab schon traurige Situationen, ne? Wo die Menschen sich dann unsere Schwestern anvertrauten. Und das nehmen sie natürlich dann mit nach Hause und müssen sie verarbeiten dann. Und in der Zeit war dann eben auch dieser Austausch nicht möglich. Das kam dann noch dazu, ne? Dass also viele Dinge erlebt haben, die sie belasteten, die sie natürlich nicht in die Familie tragen konnten. Aber der Austausch mit uns dann fand wohl nur übers Telefon statt, aber nicht mehr in Präsenz halt. Das war schon eine schwere Zeit, ja.
Und in dieser Zeit, vor fast 2 Jahren jetzt, haben also mal Aktivistinnen von Friday for Future mit mehreren großen Holzschildern darauf hingewiesen, dass bei uns hier im Vorgarten eine größere Steinschüttung eingebaut worden ist als Abgrenzung der Parkplätze. Mich hat es damals wahnsinnig geärgert.
Ich hätte es am meisten geärgert.
Mehr wie euch. Das geben wir heute mal öffentlich zu. Denn für mich war das eine Form von Geringschätzung der Arbeit der Schwächeren, die ich einfach in der Corona-Pandemie überhaupt nicht ertragen konnte. Ja, die Freie sind mit einem hohen Risiko, ihr habt es gerade gesagt, täglich mit einem riesen Einsatz rausgegangen. Ja. Und wenn die dann da reingekommen sind, haben die an den Schildern vorbeigemisst. Ne? Ich fand das echt schrecklich. Zumal ja diese Beete nicht schön sind, aber sicher nicht den Klimawandel aufhalten und auch nicht die mikroklimatische Änderung in Rilse verändern. Ihr habt dann aber das viel lockerer genommen. Ihr habt gesagt, jo, stimmt jo, scheiße sind sie nicht. wir ändern das, die haben jo recht. Das fand ich auch total beeindruckend. Ja? Aber auch wieder ungerecht, weil ihr wieder mal überlegt haben, was er selber anders schon machen können oder was man vielleicht falsch gemacht hat. Also von der eigenen Haus der gekehrt haben und ich dann gedacht habe, waren doch jeder mal von seiner eigenen Haus der kehren hätte. Ne? Ja. Dann wären viele Sachen auch angenehmer oder besser in unserer Gesellschaft. Ne? Denn auch die Schilder schreiben, die hätten ja vielleicht auch selber einen Beitrag zu leisten für einen gesellschaftlichen Zusammenhalt oder sich zu engagieren für die Allgemeinheit. Ne? Wie gesagt, ich habe da wieder gelernt, wie Frauen mit so Sachen vielleicht auch souveräner umgehen können. Dabei ist uns das Thema ja auch wichtig. Wir sind ein schwalbenfreundliches Haus hier. Ne?
Würde
man sagen. Wir haben kein endes Nagelband irgendwo, um Fischel abzuhalten. Wir haben einen eigenen Garten zum Aufenthalt für Gäste und Mitarbeiterinnen angelegt rund um das Anwesen. Ne? Es gibt die E-Mobilitätsoffensive. Mhm. Gott, Gabi vorher gesagt, wir haben gerade 4 E-Autos bestellt und wollen unseren Fuhrpark weitestgehend umrüsten. Es gibt die PV-Anlage aufs Dach, damit wir bilanziell autark sind, ne, und unabhängig sind.
Im Zuge dessen in Blühstreifen, ne, mit
und
der E-Mobilität.
Der Blühstreife natürlich, genau. Wenn wir dann umbauen, dann fällt auch das Pflanzbeet weg. Damals war das ja der Versuch, Kosten zu sparen, ne, weil man ja auch gesagt hat, dann muss es nicht unterhalten, warum man hinkennt gerade, wo es macht. Sind wir mal ehrlich. Jetzt haben wir aber eine ganz engagierte Hauswirtschaftskraft, die das auch gern mit übernimmt, ne, und dann versorgt. Und so schließt sich der Kreis dann wieder. Die Frauen haben ein Problem gelöst und auch gezeigt, dass sie da wirklich bereit sind, auch eigene Fehler einzugestehen, selbst wenn es keine Fehler waren. Das hier, was man gerade hört, das ist meine Zwitscherbox. die habt ihr mir zur Wiederwahl geschenkt. Sie ist mein neues Lieblingsteil im Haus. Ne? Sie sind Bewegungsmelder. Und wenn man in ihre Nähe kommt, dann fängt sie an.
Vogelstimme zum Beste zu geben. 91% der Menschen, die die nutzen, fühlen sich angeblich davon entspannt. Ich gehöre dazu. Meine Frage geht zu den 9%, die das Teil gerne aus dem Fenster schmeißen würden. Führt mich zum letzten Themengebiet. Was entspannt euch? Außer der Twitcher-Box, die es ja noch in der Version Meeresrausche gibt.
Ja, also in der Tat, ich habe auch eine Zwitscherbox oben in meinem Büro stehen. Und manchmal lehne ich mich zurück und dann zwitschert es bis vor ins Büro von der Nadine und alle freuen sich. Bei uns freuen sich alle. Vielleicht müssen wir deine Frau wirklich mal eine mit Meeresrauschen schenken. Ja, was entspannt uns noch?
Sport.
Zum Beispiel.
Bist du doch all die Tennisspielerin. Also,
ja, jetzt bin ich ausgedient, die Tennisspielerin. Ja, aber in der Tat, Sport entspannt mich. Also ich gehe leidenschaftlich gern schwimmen. Deshalb wäre ich ja auch gern Bademeisterin geworden. Bin ich hier nicht. Also ich gehe leidenschaftlich gern schwimmen und auch sehr, sehr viel laufen. Ne? Ich hatte so am Anfang die Illusion, als ich die Stelle der PDL übernommen habe, dass ich in meine Mittagspause immer meine Halbstunde Pause nutze und laufe ums Karree rum. Hat nicht funktioniert. Das mache ich jetzt halt abends, ja. Ich lese viel, in letzter Zeit immer wieder entspannende Lektüre, nehme nur Fachliteratur. Anfang von meiner Anfangszeit war das hauptsächlich Fachliteratur, ja.
Entspannungstechniken?
Nee. Ich bin eigentlich nicht die, die so, das, also das ist nicht so meins. Ich mache lieber Sport und ich mache gern immer gern so ein bisschen Wettkampfsport, wo ich gucke. Ich will immer wissen, wer gewinnt oder wer verliert. Gewinne ich oder verliere ich? Das ist so das, was mich dann wirklich entspannt.
Sarah, und bei dir?
Du? Eigentlich nur daheim. Also ich liebe es dann noch im Schaffen daheim zu sein mit den Kindern, mit meinem Mann oder auch am Wochenende mit Freunden. Das ist so das, wo ich dann entspanne.
Ja, und ich habe aufgeschrieben, Backen, ne, an der Stelle, aber das haben wir vorher schon gesagt, ja. Ich wollte erzählen, dass ich das tatsächlich auch gern mache. Und
du nimmst das als Entspannung.
Dass mich das tatsächlich manchmal entspannt. Dann mache ich es wieder eine Weile nicht, weil ich denke, ich müsste ja mal, wenn ich ein Süßes esse oder so. Ne. Aber ich kann sagen, ich habe gerade einen Marzipan-Ricotta-Kuchen gebacken. Mm. Der war sensationell gut. Ne. Ich weiß nicht, wie viel 100.000 Kalorien der hatte.
Marzipan, geil.
Aber, also... Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr diesen Podcast wiedergefunden habt und weiter dabei seid. Wer die alte Folge hören will, die Ausgabe aus Januar bis März 2022, den verweise ich auf meine private Homepage. Dort gibt es ein Podcast-Archiv und da könnt ihr euch dann sicher nochmal gerne umhören. Matthias Schad trifft geht hier weiter Ende Mai. Es dürfte der 27. Mai sein. Genau gesagt gibt es die nächste Folge dann mit Stefan Wissel, dem Gründer und Managing Director von HWI. Der kommt, glaube ich, auch aus Rheinsauer, gell?
Aus Rheinsauer, ja.
Das wird bestimmt spannend und ein ganz anderes Thema als heute. Und genau darum geht es ja bei diesem Format. Die riesige Bandbreite an klugen Köpfen, starken Persönlichkeiten, wertvollen Aufgaben zu beschreiben, die Menschen hier umtreiben, antreiben und betreiben. Denn der Mensch ist unser Potenzial und unsere Stärke. Gerade in dunklen Zeiten sollten wir daran festhalten, uns zuzuhören und füreinander zu interessieren. Herzlichen Dank für heute. Matthias Schad trifft Sarah Geppert und Gabik Sander Decker. Herzlichen Dank für die Gastfreundschaft.
Sehr gerne.
Und herzlichen Dank dir, dass du dir für uns die Zeit genommen hast. Wir haben uns sehr gefreut.
Und jetzt essen wir zusammen in Della Grumbeersuppe.
Und Brust und bis in 4 Wochen. Tschüss zusammen.
Tschüss. Tschüss.